Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir freuen uns sehr, dass Heiner Kontschak bei uns im Studio ist. Hallo Heiner.
Guten Morgen.
Ich habe es gerade nachgezählt, 12 Auftritte noch in diesem Jahr und heute ist schon der 19. Dezember.
Stimmt.
Ist einfach so, oder? Warum tust du dir das an? Ist das einfach, kann man da viele Leute beglücken?
Das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass einfach natürlich alle Theater rund um Weihnachten und rund um Silvester viel spielen wollen. Und dann kriegt man diese Angebote und dann weiß man, man macht das irgendwie. Man hält sich die Zeit probenfrei, damit man wenigstens halbwegs bis auf heute ausschlafen kann. Und dann ist es so. Dazu kommen die Randgruppen-Kombo-Konzerte, die ich seit zig Jahren, 14, 13 Jahren, weiß ich nicht, jedes Jahr dann vor Weihnachten im LTT spiele und nach Weihnachten in Leipzig und Berlin spiele. Die sind einfach Tradition, die sind nicht wegzudenken. Da kommen wahnsinnig viele Leute und das gehört irgendwie zu Weihnachten und zu kurz vor Silvester dazu.
Was hast du sonst noch für Rituale rund um Weihnachten? Also 24. und 25. hast du freigehalten, ja?
Dieses Jahr sind der 24. und 25. frei. Ich habe auch schon mal vor 2 Jahren am 24. gespielt. Da hatte ich noch einen Auftritt nachts um 11 in der Kirche. Auch das habe ich schon mal gemacht, aber die halte ich mir normalerweise frei und die brauche ich auch, da tue ich gar nichts. Weihnachten geht ja ansonsten, außer dass ich dann frei habe, diese 2 Tage spurlos an mir vorbei. Ich muss keine Geschenke kaufen, ich muss keine Kerzen anzünden und keinen Weihnachtsbaum aufstellen und sowas. Insofern sind das wunderbare, erholsame Tage für mich.
Echt komplett raus aus diesem...
Komplett, das geht völlig spurlos an mir vorbei. Ich muss kein Geschenk kaufen, ich muss nur gucken, dass ich mir was zu essen kochen kann. Also das ist das Einzige, was ich vorher einkaufen muss.
Verlangt keiner nach irgendwelchen sonstigen Ritualen?
Nee, meine Kinder wollten da noch nie Geschenke haben oder fast noch nie, nur als sie ganz klein waren. Die haben irgendwann selber gesagt, das ist Quatsch und haben dann darauf bestanden, dass wir das Geld, was wir eigentlich für Weihnachtsgeschenke ausgeben würden, in irgendwelche guten Zwecke spenden. Das haben wir dann auch gemacht und das fand ich auch viel vernünftiger als irgendwelche blöden Weihnachtsgeschenke kaufen. Wenn ich mal ehrlich bin, ich habe alles, was ich brauche. Ich muss auch nichts geschenkt kriegen. Also das Nötigste habe ich alles.
Und Plätzchen und sowas?
Brauche ich nicht, esse ich sowieso nicht.
Kriegst du wahrscheinlich trotzdem noch geschenkt?
Ich kriege immer noch Plätzchen geschenkt und ich habe einen riesen Vorrat an Weinflaschen im Keller, die ich auch dauernd geschenkt bekomme, die ich nie trinke. Man kann, glaube ich, keinen Wein trinken, der aus Metzingen kommt. Das geht, glaube ich, nicht. Ich habe es noch nicht probiert, aber es soll ganz schlimm sein.
Vielleicht Glühwein.
Das könnte man draus machen. Ich weiß aber nicht genau, wie das geht.
Also Randgruppen-Kombo ist ein Eckpfeiler, der immer wieder quasi auch das Jahr beendet.
Ja. Das liegt auch immer wie ein Berg vor mir, weil von dem letzten Konzert bis zum nächsten Konzert ist es wieder fast genau ein Jahr bis auf eine Woche. Das ist immer so ein Berg, der vor mir liegt. Seit 3 Tagen übe ich wieder und spiele ich wieder, dass ich das auch textlich hinkriege und so.
Also das ist ein Gipfel, den du dann auch erklimmen musst.
Ja, aber ich denke jedes Mal nach dem ersten Konzert, das denke ich jedes Jahr und ich versuche mich auch daran zu erinnern, warum war das eigentlich so ein Berg, weil es doch irgendwie so unheimlich Spaß gemacht hat.
Aber im Vorfeld musst du dich dann doch ein bisschen überwinden oder ist es dann auch sogar mal ein Gefühl von Nervosität?
Nervosität ist es gar nicht, nee. Es ist einfach nur Arbeit. Man muss die Zeit finden, sich darauf vorzubereiten.
Volles Programm mit vielen Texten und Songs, die du halt nur einmal im Jahr spielst.
Die meisten jedenfalls, ja. Und 3 Stunden singe ich, ja. Und fast alleine und gut im Chor, aber fast ausschließlich ich. Das ist schon, ich bin auch immer heiser, Silvester, kann kaum sprechen. Dieses Jahr spiele ich Silvester, Gott sei Dank, die Oper, die neue Oper in der Tonne, Helden lieben Tod und Teufel, wo ich nicht singen und sprechen muss. Ist ideal eingefädelt dieses Jahr.
Da spielst du nur die Instrumente.
Ja, nee, das Instrument. Helden lieben Tod und Teufel, eine Oper, die ich geschrieben habe für 3 singende Schauspieler und Schauspielerinnen, 3 Geigen, ein Cello und ich an einem Instrument, was noch nie in der Oper vorkam, an der Mandoline.
Und warum hast du die Mandoline für die Oper entdeckt?
Ach, das ist wieder Zufall. Im Sommer 2013 bin ich wie immer im Sommer nach Südfrankreich gefahren und habe gedacht, jetzt bringe ich demnächst den Rio Reiser in Reutlingen auf die Bühne und ich mache, das habe ich schon mal gemacht vor 10 Jahren und ich dachte mir, ich mache mal alles ganz anders und spiele erstmals in meinem Leben auf der Bühne oder zweitmals in meinem Leben auf der Bühne E-Gitarre. Habe mir meine E-Gitarre eingepackt, Verstärker eingepackt und habe Effektgeräte eingepackt, dachte ich, übe und übe jetzt E-Gitarre und mache Sounds, die wahnsinnig sind. Und dann ist am 2. Tag der Verstärker kaputt gegangen. Ich wohne da am Arsch der Welt, da gab es niemanden, der es reparieren konnte. E-Gitarre spielen ohne Verstärker ist das Ödeste, was es gibt. Ich hatte Gott sei Dank die Mandoline mit, habe dann den ganzen Tag Mandoline gespielt. Die ersten 3 Tage sehr ärgerlich, weil Mandoline war bis dahin nur ein Nebeninstrument oder ein Farbtupfer in der Musikszene für mich. Und habe dann angefangen, diese Mandoline zu lieben, so mit der Zeit. Und habe dann sofort entschlossen, die Oper, das war eine Auftragsarbeit, nicht für Gitarre und sonst was zu schreiben, sondern eben für Mandoline und noch ein paar Instrumente. Das ist durch Zufall so entstanden.
Aus der Not geboren, ja. Und dann daraus eine Tugend gemacht.
Das hast du ganz schön gesagt. Habe ich auch noch nie gehört, so ähnlich.
Und aber du musstest dann quasi komplett umdisponieren. Also von der Story her, eine neue Story musste halt auch her dann.
Die Story auch, ja, wobei die Mandoline wäre auch durch die Gitarre zu ersetzen. Aber ich habe dann eigentlich sofort Feuer gefangen, um diese Oper zu schreiben und habe die rund um diese Mandoline geschrieben, klar, ja.
Und die Mandoline ist die heimliche Heldin dann?
Nein, aber die sitzt ganz vorne und die dirigiert und alle Musiken sind auf der Mandoline entstanden, auch die ganzen Streichinstrumente habe ich mit der Mandoline in der Hand aufgeschrieben und viele Themen, die ich einfach so die vor mich hingeklimpert habe, sind dann tatsächlich Opernthemen geworden, die eigentlich gar nicht dafür gemacht waren. Die waren einfach so, ach, hübsche Melodie oder so.
Mandoline ja normalerweise eher so im Hintergrund, auch nicht so das Solisteninstrument. Was sind die Qualitäten der Mandoline?
Ja, also erstmal hat die Mandoline denn doch mehr Saiten, als man denkt. Also ich meine Saiten nicht im Sinne von AI, hat auch mehr Saiten, als man denkt, nämlich 8 Saiten. Aber die ist doch facettenreicher, als man denkt. Es gibt ja auch genügend Beispiele für alle, die sich da auskennen. Einmal Chris Tile sich angucken von Nickel Creek und dann weiß man, was eine Mandoline alles kann. Da kann man Jazz, Klassik drauf spielen, natürlich Folk sowieso. Man kann auch diese Mandoline sehr perkussiv einsetzen, was ich total toll finde. Die macht einfach unheimlich viele Nebengeräusche, die einfach fast ein Schlagzeug ersetzen können und so. Das ist ein tolles Gerät. Ich spiele natürlich nicht wie Chris Tile, das ist gigantisch oder so, aber also für meine Verhältnisse bin ich da sehr weit gekommen und habe mich sehr gefreut. Jetzt werde ich gerade fotografiert. Ich muss kurz mich ein bisschen hübsch machen. So, ich spreche wahrscheinlich zu schnell. Ich glaube, ich werde gerade geblitzt. Kleiner Scherz. Ich könnte ja mal, wenn es gerade in die Sendung passt, das Hauptthema aus der Oper spielen. Das ist ein Instrumentalstück.
Sehr gerne.
Das kommt immer wieder. Das ist das große Liebesthema in dieser Oper. Und immer wenn er und sie sich treffen, dann kommt dieses Thema, obwohl er und sie sich in der Oper am Schluss gar nicht kennen. Ich spiele es jetzt einfach mal an. Es ist instrumental, also einfach ein kleines Themachen. Thank you. Der Kopfhörer war mir dauernd an der Hand. Das war ein bisschen irritierend, aber das werde ich beim nächsten Lied besser machen.
Wir haben keine Mängel feststellen können. Beim Themachen, das das Hauptthema ja ist, wenn immer die zwei Personen, die sich haben wollen, aber nicht haben können, sich nicht kennen. Ich war noch nicht drin, von dem her, und viele Zuhörende wahrscheinlich auch nicht, von dem her musst du es ein bisschen näher erklären noch.
Also gut, Helden, Lieben und Toten Teufel ist erstmal eine Oper. Oper heißt, es wird nicht gesprochen, alles, was man eigentlich spricht, wird gesungen. Das einzige Wort, das in der ganzen Oper gesprochen wird, kommt kurz vor Schluss. Da sagt eine Frau, und singt es eben nicht, sagt das schöne Wort, sprecht. Das fand ich gut, dass man das spricht. Also das fand ich sehr lustig. Das ist erstmal die Oper. Oper hat einen unheimlichen Reiz und ist genau das, was ich eigentlich nie mache. Denn wenn man eine Oper schreibt, dann komponiert man die. Und man muss eigentlich alles, was passiert, sich vorher ausdenken. Eigentlich liebe ich total im Theater, dass man sich was ausdenkt. Und dann kommt ganz viel dazu auf den Proben. Die Leute erfinden was und denken sich Sachen aus und dann kann man das jederzeit ändern und dann ändert man vielleicht auch die Musik ein bisschen. Bei der Oper geht das nicht, die ist einfach durchkomponiert. Man muss sich auch beim Komponieren überlegen, was alles passiert. Da wird ein Schwert geworfen, also komponiert man eine Musik, das Schwert wird geworfen rein und dann müssen die Leute auf der Bühne, die Schauspieler und Schauspielerinnen, müssen sich dann daran halten, weil die Musik ist so, wie sie ist und ist fertig. Ich wusste zum ersten Mal in meinem Leben nach Beendigen des Schreibens, wie lange diese Oper geht, nämlich eine Stunde 33 Minuten, das wusste ich. Da gibt es Schwankungen von 10, 15 Sekunden, aber mehr ist es nicht. Unglaublich, mache ich sonst nie. Ich habe diesen Reiz aber entdeckt und ich fand das total schön, einfach damit auch mal genau andersrum zu arbeiten. So, und die Geschichte ist ganz einfach. Die schönste Frau der Welt lebt auf einem Bauernhof, hat einen Knecht, der Knecht ist heimlich verliebt in sie. Sie liebt ihn aber gar nicht und deshalb geht er weg in die Welt. Aber bevor er ganz weg ist, kriegt er noch mit, dass sie von dem König, ein Arschloch ohne Ende, aus dem Nachbarland entführt wird. Und er setzt trotzdem, obwohl sie ihn ausgelacht hat, als er ihr die Liebe gestanden hat, setzt er alles daran, sie wieder zu befreien. Es gelingt ihm mit Hilfe einer Hexe, also ihr merkt schon, es ist eine Märchengeschichte mit Königen und Hexen und schönsten Frauen der Welt und so, gelingt es tatsächlich, diese Frau zu befreien, die ihm dann aber gesteht, er sagt es ihr eigentlich nicht, sie ihm, sondern er sagt es ihr eigentlich, die steht sowieso nur auf Frauen und ist vorbei. Aber er verliebt sich in die Hexe und ist die Sache doch wieder gut. Also ohne das normale Happy End, ein sehr überraschendes Happy End. Und die Frau kriegt dann heiratet dann eine andere Bäuerin und er lebt mit der Hexe zusammen und ist doch wieder alles in Ordnung. Aber ist genau das, was kein Mensch erahnt. Und das gibt's mit allem Möglichen, mit Zauber und Schwertkampf und Gift im Becher und im Wein und alles, was man sich vorstellen kann. So, was ich mir vorstellen konnte jedenfalls. Es gibt bestimmt noch Menschen, die sich mehr vorstellen können. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mir einfach so eine Abenteuergeschichte auszudenken. Ich lese auch ernsthafte Literatur, aber meine Lieblingsbücher seit Kindheiten sind Die Schatzinsel, Robinson Crusoe, Moby Dick, ich kann es nicht verheimlichen. Das sind die Romane, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, die mich ein Leben lang begleitet haben. Und das ist jetzt eine Mischung aus alledem, was ich mir so vorstellen konnte. Das ist die Geschichte von Helden, Lieben, Tod und Teufel. Läuft noch bis Mitte Januar in der Planie 22 in Reutlingen.
Die Oper von Heiner Kontschak. Ich verbinde mit Oper immer so Sachen wie Pavarotti und auch irgendwelche Sopranistinnen, die Gläser zerspringen lassen.
Ja.
Da ist es.
Es ist dann vielleicht doch eher eine Operparodie in dem Sinne. Also ich verbinde auch mit Opern immer unglaubliche Chöre. Das habe ich auch eingebaut. Personenchor ein, der behauptet, um die Dramatik der Geschichte noch zu erhöhen, tritt jetzt dieser Chor hervor. Der Chor ist nicht wichtig, eher überflüssig, aber er klingt sehr schön. Und dann singen die. Also singen an allen möglichen Stellen irgendwelche Dramatik, die gar nicht vorhanden ist. Das finde ich so witzig. Oder es gibt auch so Stellen, wo der Dialog daraus besteht aus oh ja, oh nein, oh ja, oh nein und so. Also das habe ich dann versucht irgendwie ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Das hat einen unheimlichen Spaß gemacht. Also und natürlich sind es auch Schauspieler, die singen. Die können wahnsinnig gut singen, die drei. Also das ist schon, wir singen zu fünft sogar. Die beiden, zwei Musiker singen auch noch mit. Aber es hat damit gar nichts zu tun. Ich habe eine einzige Arie, so eine Dreier-Arie, habe ich ganz bewusst drei, vier Töne zu hoch geschrieben, damit einmal so ein Opernflair kommt, wo alle nur da oben rum, ja, man versteht den Text kaum noch, aber es ist sehr lustig. Also es macht mir eine, das ist der Heiratsantrag an, von dem König an diese schöne Frau, der ist viel zu hoch. Und das habe ich ganz bewusst da oben hingesetzt, weil ich dachte, das macht einen unheimlichen Reiz aus, wenn jetzt wirklich mal so ein bisschen Operngefühl kommt, so richtiges Operngefühl. Alle singen zu hoch an der Grenze, es tut ein bisschen weh, Gläser zerspringen nicht, aber fast jedenfalls, ja.
Wusstest du schon, welche Schauspieler dann dafür in Frage kommen, wie das Ensemble sein wird?
Dafür arbeite ich gerade wahnsinnig gerne in der Tonne. Da gibt es nur noch, da gibt es also eh schon seit Jahren nur eine feste Schauspielerin, das ist Chrissy Torsanis, mit der ich wahnsinnig gern zusammenarbeite. Und alle anderen beiden Schauspieler, alle anderen vier Musiker durfte ich mir selber aussuchen. Das ist ein ich kann gar nicht sagen, wie schön das ist. Also ich kenne die Leute dann alle, habe mit allen schon gearbeitet, weiß, wie es funktioniert. Es kommt mir fast nie wie Arbeit vor, sondern eher wie Familientreffen und wir machen ein bisschen Musik und singen zusammen. Ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen.
Aber die hattest du schon vorher quasi gecastet, eigentlich für das andere Thema und dann waren die halt auch...
Nee, die waren schon, mit denen habe ich schon gearbeitet, in mehreren Stücken. Also der Robert Atzlinger, der da mitspielt, mit dem habe ich schon Kasper Hauser gemacht, Woody Guthrie gemacht und Rio Reiser gemacht und Constanze Clemens auch schon, ich glaube jetzt 6, 7 Produktionen gemacht. Ich kenne die dann einfach und werde auch weiterhin mit denen allen zusammenarbeiten, weil das einfach gut ist. Die mögen mich, ich mag die, die wissen, wie ich funktioniere, ich weiß, wie die funktionieren und da gibt es überhaupt keinen Stress. Das ist sehr angenehmes Arbeiten.
Und dieses genaue auf den Punkt, also ne, zu arbeiten von der Improvisation in diese Exaktheit, ist allen leicht gefallen?
Wir haben ein bisschen gebraucht, alle, klar. Also ich habe dann immer gesagt, hört mal auf die Musik, also man kann ja mit der Mandoline auch kein 5-stimmiges Orchester vorspielen. Ich habe dann oft mit CD gearbeitet, um zu sagen, hier, da macht die Geige das und das, da macht das Cello das und das. Hört mal hin, nehmt euch diese Betonung, lebt damit, macht damit irgendwas und so. Das hat jeder gebraucht ein bisschen, aber die haben das alle dann genutzt. Das sieht man ihnen noch an. Also der Robert ist da grandios, der hört die Musik ein paar Mal und dann weiß er ganz genau, wie er seine Bewegung auf diese Musik timet und so. Wie gesagt, das umgekehrte Arbeiten zu sonst, aber das haben dann auch alle ein bisschen genossen, so klar. Wir haben auch wirklich, ich glaube, 2, 3 Töne geändert, sonst nichts. Also wirklich, also alles so gelassen, wie es war. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viel ausgemalt beim Schreiben. Also nicht, wie gesagt, das Schwert, was ich schon beschrieben habe, aber da gibt es auch einen Schwertkampf mit zwei Menschen, die Schwertkampf machen. Da habe ich reinkomponiert, dass sie von der Bühne verschwinden, dann, dass der Schwertkampf als Schattenspiel weitergeht, damit wir nicht noch Schwertkampf üben müssen. Das macht man in so einem kleinen Pappfigürchen im Hintergrund und so. Und wieder reinkommen, das habe ich alles beim Schreiben versucht mir auszudenken. Ich habe auch Umzüge mitgedacht, Umbauten mitgedacht beim Schreiben. Da mache ich eine längere Musik, weil der Umbau dauert wahrscheinlich länger. Und das haben wir alles so getimt. Da wussten wir nichts ändern. Sehr spannend, also auch mal so zu machen. Ich freue mich jetzt gerade wieder, dass ich jetzt demnächst wieder ein Stück mache, was genau andersrum funktioniert. Aber auch das ist nett.
Also da hast du dann quasi einen Instrumentalpart eingebaut, damit die sich umziehen können.
Genau.
Und bei anderen Teilen ist es einfach im Text schon so drin, der illustriert dann nochmal und unterstützt
genau
das,
so,
das
genau.
Gespielte.
Genau so ist es, ja. Also einfach so viel ausdenken, wie es irgendwie im Kopf geht und so viel vorausdenken, was passieren könnte und müsste und sollte. Und dann mussten die sich auf meine Fantasien da einlassen. Aber das machen die, da ich die Leute gut kannte und da die mich gut kennen, war das wirklich, haben die sich gut drauf eingelassen. Das haben die wirklich akzeptiert.
Und dass du dich bewusst diesmal ausgespart hast als Sänger und auch Schauspieler?
Naja, es ist einfach so, wenn man ein Stück schreibt, komponiert, die musikalische Leitung hat und auch noch im Orchester sitzt, ist es wahrscheinlich ganz vernünftig, dass man nicht auch noch viel mitspielt. Sondern ich spiele das Ganze auch auswendig. Also die Musiker haben dann ihre Noten und hämmern ihre Noten runter. Das sind alles Orchestermusiker eigentlich. Ich spiele auswendig, damit ich den Blick frei habe und nicht auf den Notenständer gucken muss. Blick frei habe für, was machen die Kollegen jetzt gerade alle. Also als Regisseur da sitzen und dabei Musik machen, es reicht. Und 1,5 Stunden am Stück Mandoline spielen ist auch schon ganz schön anstrengend. Also dieses Gerät hat, wie gesagt, 8 Saiten. Das geht ganz schön auf die Finger. Also ich könnte jetzt, wenn wir jetzt im Fernsehen wären, würde ich jetzt meine linke Hand mal in die Kamera halten und meine Hornhaut zeigen. Die ist schon gigantisch gerade. Also das merke ich dann auch. Also das reicht, das reicht.
Und ist filigran. Und aber du kannst ja, wenn du Regisseur bist, aber bist im Endeffekt dann doch zum Zuschauen verdammt,
einschreiten kannst du da nicht immer mehr, so, ja. Aber da ich ja auch mitspiele, kann ich auch das Ganze ein bisschen steuern. Also viel mehr als ein Regisseur, der nervös im Publikum sitzt und denkt, was machen die gerade, kann ich daneben sitzen und kann auch sagen, hey, wir sind zu schnell oder wir sind zu langsam oder jetzt mach mal hin oder ich kann Einsätze geben. Die Musiker haben ihre Noten, da steht ein Cello und der weiß aber nicht, wie lang der Auftakt von dem Sänger ist. Das hat er ja nicht in den Noten. Also gebe ich Zeichen, jetzt kommt der Auftakt und dann setzt das Cello ein. Das mache ich dann die ganze Zeit. Das mache ich mit höchster Konzentration, anderthalb Stunden lang. Und dann merke ich, was ich getan habe, aber fahre auch befriedigt nach Hause.
Und ist das Niveau gleichbleibend gut? Weil viele Regisseure verabschieden sich ja auch nach der Premiere und gucken dann nicht mehr rein.
Es ist Gott sei Dank nicht gleichbleibend gut, sondern es wird eigentlich immer besser. Je öfter wir spielen, desto vertrauter wird jedem Musiker und jedem Sänger und Sängerin das Stück. Und desto mehr wächst das irgendwie zusammen. Es ist toll. Und in diesem Fall ist es ja auch nicht so, sagen wir andersrum, in einem Theaterstück kann es eher passieren, dass die Rhythmen sich verschieben. Also, dass es mal breiter wird als geplant, schneller wird als geplant oder sowas. In diesem Fall kann das ja kaum passieren, weil es durchkomponiert ist. Es geht einfach durch. Also, es sind immer die gleichen Sachen. Das ist aber auch toll, wie sich das einspielt. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, aber ich liebe es ja auch, dass ein Theaterstück sich ganz extrem weiterentwickelt, dass neue Sachen erfunden werden. Es geht hier alles gar nicht. Aber dafür lebt es hier von diesem perfekten Zusammenspiel, was auch was Schönes ist. Habe ich lange nicht mehr so gehabt.
Und alle verinnerlichen es dann.
Total. Also die eine Geigerin, die spielte sonst in der Reutlinger Philharmonie, die war in Spanien auf Tour und hat mir gestanden, dass sie ganz kurz bevor sie eine Schumann-Arie spielen musste, meine Melodie vor sich hingesungen hat. Das finde ich, also ich möchte mich nicht mit Herrn Schumann vergleichen, aber das fand ich total witzig. Also das, natürlich spielt sie meine Sachen öfter als die von Schumann. Die spielt sie dann 3-mal. Oder meine Sachen hat sie jetzt schon 10-mal gespielt oder 15-mal, ich weiß es nicht, noch öfter. Und klar geht es in den Kopf und ins Hirn und wachst morgens manchmal auf und hast diese Melodie im Kopf. Das Schlimmste ist, wenn man nach Hause fährt nach der Oper, dann sitzt man im Auto und man kriegt, ich mache manchmal schon Radio an, was ich sonst nie mache, also so irgendwelche dummen Sachen an dem Radio, wo ich denke, ich muss das jetzt aus dem Kopf kriegen, so, weißt du, so.
So eingängige Melodien kannst du.
Ja, ich denke immer, Theater, es ist jetzt nicht allgemein, was ich sage, aber die Leute, die das sich anhören, hören es ja nur einmal. Wenn das dann zu kompliziert ist, bleibt gar nichts hängen. Und wenn das nicht ganz so kompliziert ist und auch einen gewissen Witz und Schwung oder auch eine Eingängigkeit hat, bleibt es eher hängen. Klar, denke ich oft.
Bleibt es wirklich beim Einmaligen? Weil Opernsachen gibt es ja auch auf CD.
Es wäre theoretisch denkbar, dass wir die auf CD machen würden. Das wäre, glaube ich, ein ziemlicher Aufstand. Ob wir die Zeit haben, weiß ich nicht. Aber wäre denkbar, weil es gibt ja gerade überall Riesenprobleme mit der GEMA. Hier gäbe es keine, weil ich aus Prinzip kein GEMA-Mitglied bin. Also ich mag den Verein nicht und möchte da auch nie drin sein. Und insofern ist das GEMA-freie Musik und kann also jeder klauen, wenn er will. Darf er, soll er machen, mir scheißegal. Sollen sie spielen. Ich könnte daraus eine CD machen, stimmt. Aber ich glaube, es wäre für 5 Musiker, 3 Sänger ganz schön aufwendig, das irgendwie gut hinzukriegen.
Und da reicht nicht der Mitschnitt bei einer Veranstaltung, weil da viele Nebengeräusche und so weiter.
Ja, das ist schon schwer aufzunehmen, glaube ich, ja. Weil die auch rumlaufen, die Schauspieler und so. Also, ja.
Aber ich glaube, du wolltest noch eine Kostprobe hier geben.
Ja, dann muss ich jetzt. Von der Oper. Gott sei Dank sieht man das ja im Radio nicht. Ich muss jetzt meine Lesebrille aufsetzen, weil ich singe jetzt die Ouvertüre, die ich sonst ja gar nicht singe. Aber ich kann das mal probieren. Ich hoffe, mir gelingt es einigermaßen. Die Ouvertüre, es geht ja wie gesagt um die schönste Frau der Welt. Die Ouvertüre erzählt von 2 anderen schönsten Frauen der Welt, die es dann doch nicht geschafft haben, endgültig, weil bei beiden kam was dazwischen. Der Kopfhörer rutscht schon wieder. Ich muss noch ganz kurz nachbessern. Ist ja live, schön. So. Vor langer, langer Zeit in einem weit entfernten Land lebte die schönste Frau der Welt. Sie war beim König angestellt, ihr Name war Mathilde. Ihre einzigartige Schönheit hat der König schnell erkannt und er hat ihr nachgestellt, was der Königin missfällt, denn die war stets im Bild. Und sie hat Mathildes
Schwäche schnell entdeckt. Denn Mathilde liebt Pralinen, Schokolade und Konfekt. Und fortan konnt man immer in jedem Raum und Zimmer Schüsselchen mit herrlichen Süßigkeiten sehen. Auch Mathilde sah die verführerischen, leckeren und so trügerischen Köstlichkeiten und sie konnt nicht widerstehen. Und binnen kurzer Zeit wurd sie dick und breit. Dicke Arme, dicke Beine, dicker Bauch und Doppelkinn. Und die Schönheit war dahin. Ein paar Jahre später gab es wieder eine Frau, die ganz einzigartig war. Ganze Körper wunderbar, eine Augenweide. Doch sie hatte eine Schwester und die war blass und grau. Und diese hat mit Haut und Haar die schöne Schwester ganz und gar fürchterlich beneidet. Und durch einen Zufall, da entdeckte sie, die schöne Schwester hatte eine Nickelallergie. Und im Bett lag dann verdeckt, unter Decken gut versteckt, eine Masse voller Münzen, allesamt aus Nickel. Und die schöne Schwester schlief auf den Münzen fest und tief. Und am nächsten Morgen hatte sie am ganzen Körper Pickel. Und die gingen nicht mehr fort, denn die Münzen blieben vor Ort. Pickelarme, Pickelbeine, Pickelbauch und Pickelkinn. Und die Schönheit war dahin.
Ja, das waren die ersten beiden schönsten Frauen der Welt. Und die drittschönste, die kommt dann bei uns im Stück drin vor.
So geht's los, aber Schönheit ist ja relativ und vor allem auch schnell dahin, ja?
Wem sagst du das?
Na, das ist vielleicht aber auch ein guter Zeitpunkt. Du hast gesagt, na, die Songs sind alle deine, von dir geschrieben, quasi rechtefrei oder niemand anders kann sie irgendwie, kann sich da anmelden. Gegenteil ist der Fall bei Forever 27.
Das ist vollkommen richtig. Da habe ich nur ein paar Arrangements geschrieben, aber die Lieder, die darin vorkommen, sind alle eher aus den 60er, 70er Jahren, ja.
Der Club der 27er ist nicht hier das Etablissement im Industriegebiet, sondern
auch nicht die Disco B27 in Ofterding gleich bei mir nebenan.
Gibt's da noch?
Gibt's noch, immer, ja? Noch. Die heißt wirklich B27, ja.
Sondern Club 27 sind die Rockstars, die alle mit 27 gestorben sind.
Ja.
Komisches verbindendes Element. Glaubst du daran? An Bestimmung?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass es ein bisschen Zufall war, dass es auch die Zeit war. Die sind alle, die meisten von denen sind Anfang der 40er Jahre geboren und lebten zu einer Zeit, als erstens LSD noch völlig legal war, als noch wenig über Drogen bekannt war oder die Wirkung von Drogen bekannt war. Und die waren alle, hatten alle eine gewisse Überbegabung, die Typen da, und sind damit auch nicht gut fertig geworden. Also wir reden von der Reihenfolge nach Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Das sind die ersten vier, und die innerhalb kürzester Zeit gestorben sind. Irgendwann danach kam Kurt Cobain, der sehr wahrscheinlich selber dazu beigetragen hat, dass er in diesen Club gekommen ist. Und jetzt kam noch dazu, vor ein paar Jahren, Amy Winehouse, die auch nur 27 Jahre alt geworden ist. Dieser Begriff Club 27 kommt übrigens von Kurt Cobains Mutter, die nach seinem Selbstmord gerufen oder gesagt haben soll, jetzt ist dieser Idiot auch noch diesem Club beigetreten. Sie meint aber nicht den Club der anderen, die da gestorben sind, sondern Kurt Cobain hatte zwei Onkels und einen Großonkel, die sich auch selbst erschossen haben. Sie meinte, jetzt ist er in diesen Familienclub eingetreten. Aber das ist dann legendär geworden. Ich habe ein Theaterstück geschrieben über diese Typen und Menschen. Als Theatertrick habe ich noch dazu genommen, eine deutsche Schlagersängerin, die überhaupt nicht reinpasst, also wirklich gar nicht reinpasst, die Schlagersängerin Alexandra, man kennt sie von Mein Freund, der Baum ist tot oder Zigeunerjunge oder Sehnsucht heißt das alte Dir Teig, aber auch die ist mit 27 gestorben, weil sie sich mit ihrem Mercedes nicht auskannte, den sie sich gerade neu gekauft hatte.
Und das ist eben so ein bisschen der Gegenpol zu den, ja, zu den Rockstars?
Kann man so sagen, ja. Also meine Story ist einfach die, es gibt einen Musikjournalisten, der, weil die Welt so kaputt ist, die beste Band der Welt zusammenstellen soll. Und so kommt halt diesen Club 27er, sortiert Alexandra aus, nimmt Amy Winehouse dazu und sagt so, jetzt geht ihr wieder auf die Welt, denn wenn ihr sechs Leute zusammenspielt, dann kann die Welt nicht so weitermachen wie vorher. Das kann gar nicht sein. Also das ist der Traum, der dahinter steckt. So.
Und ist er von Erfolg gekrönt?
Der Erfolg, wir hören natürlich auf, kurz bevor sie ihr erstes Konzert wiedergeben auf der Welt, da hören wir auf. Nein, das ist einfach, ich habe das gemerkt, dass einfach, also jetzt sehen wir mal das beste Beispiel. Jimi Hendrix ist, glaube ich, also der ist jetzt schon wieder vor kurzem zum besten Gitarristen aller Zeiten gewählt worden. Und ich finde auch auf irgendeine Art zu Recht, weil der hat die Gitarre völlig neu erfunden. Der hat diese Gitarre, also es gibt, der hat aus der Gitarre etwas gemacht, was vorher nicht denkbar war. Und ich habe auch im Stück drin etliche Zitate von anderen Gitarristen über Jimi Hendrix. Da kommen mir fast immer die Tränen, weil ich denke, wie müssen die fertig gewesen sein, als sie den gehört haben. Ja? Also der Gitarrist von der Paul Butterfield Blues Band, das war die erste Band von Bob Dylan, der hat gesagt, nach dem Konzert von Jimi Hendrix habe er 6-7 Wochen lang keine Gitarre mehr in die Hand genommen. Er hat sich nicht mehr getraut zu spielen. Also, oder Jeff Beck hat gesagt, der hat genau das gemacht, was ich immer tun wollte, aber ich habe es nicht hingekriegt und so. Also es ist schon verblüffend. Und das macht schon wahnsinnig viel Freude, sich das vorzustellen, wenn das weitergegangen wäre, klar. Erstaunlicherweise sind mehrere von diesen Musikern und Sängern und Sängerinnen, die ich da drin habe im Stück, waren kurz vor dem Tod an so einem Wendepunkt. Also nicht nur Alexandra, auch die wollte aus diesem Schlagerzirkus aussteigen, wollte ihre eigenen Lieder machen, hat es ja schon gemacht, die waren noch nicht besser als die anderen Lieder, aber ist ja egal. Aber Jimi Hendrix hat angefangen, akustische Gitarre zu spielen. Janis Joplin hat angefangen, leiser zu singen, ohne diesen Druck, ohne so viel so rumzuschreien und so. Wobei ihr Schreien natürlich auch großartig ist, muss man ja auch sagen. Also einzigartig, ich habe sowas noch nie gehört. Das ist die einzige Frau, die ich schon mal alleine dreistimmig habe singen hören. Also die Stimmband, das war so kaputt vom Whisky wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Unfassbar. Also diese ganz schrägen Typen wie Jim Morrison oder, was ich überhaupt nicht gewusst hatte beim Recherchieren, Brian Jones, der ungefähr 20, 25 Instrumente gespielt hat. Es war mir also Rolling Stones Gründer. Unfassbar. Alles. Also von querbeet, von der Mundharmonika über Saxophon, über Gitarre, über Orgel, über sonst was, Marimba, Phon, egal was. Unglaublicher Typ. Also, das hat mich sehr erstaunt. Die hatten alle eine ziemliche Überbegabung und die Leute bedeuten auch im Nachhinein vielen was. Also selbst ganz junge Leute, wie deine Nichte zum Beispiel, glaube ich, hat den Namen Janis Joplin, Jimi Hendrix schon mal gehört und kann sich ungefähr darunter vorstellen, obwohl das ja ewig her ist. Das muss man sich auch mal klar machen. Ne? Das ist 50 Jahre her oder so. Ne?
Und du hast sie alle wieder jetzt nochmal zum Leben erweckt und auch zusammengeführt. Da entsteht ja dann eine ganz eigene Dynamik.
Die leben zusammen, ne? Ja. Und der Musikjournalist, der da in diesen Club kommt und diese Band zusammenstellen will, ist total begeistert, weil diese 5-6 Leute wunderbar zusammenspielen können und auch neidlos die Lieder der anderen singen. Das machen sie auch speziell zusammen. Und sie freuen sich auch, als Amy dazukommt, weil die kann ja auch schön singen. Ich habe da eine ganz tolle Truppe im LTT zusammengestellt bekommen, die konnte ich mir nicht aussuchen. Das sind einfach 7 Schauspieler und Schauspielerinnen vom LTT, die tatsächlich eine Band machen. Also da ist kein engagierter Musiker dabei, gar nicht. Das sind alles festangestellte Schauspieler vom Landestheater Tübingen. Und was die da auf die Beine gestellt haben, gut, wir haben 8 Wochen Proben gehabt und wir haben da auch harte, elementare Musikschule gemacht und was bitte ist ein Ritter Dando und die eine Frau hat noch nie eine Note lesen können, der Bassspieler hat vorher nur Gitarre gespielt, aber klassische Gitarre nur nach Noten. Jetzt kann man Me and Bobby McGee nicht nach Noten spielen, ehrlich gesagt. Das sieht nicht gut aus. Das sieht so wie Rockmusik mit Lesebrille oder so. Das geht einfach nicht. Und der hat dann also nicht nur Bass gelernt, der hat auch noch gelernt, ohne Noten zu spielen. Fantastisch, wahnsinnig. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Gitarristen dabei. Der ist so für mich so, natürlich ist er auch Schauspieler, aber der ist auch so ein Bühnentyp. So.
Der kann den Jimi Hendrix dann
auch. Der macht den Jimi. Der führt auch vor, wie Jimi Hendrix seine Sounds rausgeholt hat. Führt er so ein bisschen vor.
Also deine Rolle war dieses Mal dann nochmal auch Musiklehrer? Ein bisschen?
Bisschen schon, ja. Bisschen schon. Also jetzt Musiklehrer, ja. Oder Bandlehrer. Also wie
Coach.
Coach, ja, Coach. Wie ist das, wenn man ins Mikrofon singt und wo hört man sich? Und Worauf achtet man? Jeder spielt für sich richtig, aber es stimmt nicht zusammen, sondern bitte, wir spielen jetzt mal alle zum Schlagzeug und hören mal nur auf Schlagzeug und kommen so ins gleiche Tempo und all diese Sachen. Das war schon Arbeit, aber hat sich total gelohnt, die Spielen. Ich habe es gestern Abend mir nochmal angeguckt. Das ist wunderschön, was die da machen. Ganz, ganz toll.
Und in der Zusammensetzung dann der Songs, die Songauswahl dann zu machen und welche... Wer dann halt gerade im Vordergrund ist, wie bist du da, wovon hast du dich da leiten lassen?
Also das ist ja toll, wenn man das Stück selber schreibt, man kann sich seine Lieblingslieder ja selber ins Stück einbauen. Und sagen wir mal, das heißt Lieblingslieder, natürlich hat man auch gewisse Zwänge oder gewisse Einschränkungen. Natürlich kann ich einen Schauspieler nicht All Along the Watchtower spielen lassen, wenn man das so im Ohr hat. Man bin eher ein anderes Lied von Jimi Hendrix, aber ein wunderschönes. Ich habe Angel genommen. Und das werten wir dann auf, dass der einfach eine richtig gute Begleitgitarre spielt, selber wunderschön singt. Und dann habe ich einfach einen Chor dazu geschrieben, der dieses Lied einfach in eine andere Dimension hebt, als das ist, was man kennt. Und so habe ich einfach ja Lieblingslieder eingebaut und auch noch andere Lieder aus der Zeit, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Entweder mit dem Thema Zeit, weil wenn man Forever 27 ist, das Thema Zeit spielt das eine große Rolle. Oder eben auch, wenn ich an den Schluss des Stücks denke, wo ich sage, diese Band soll jetzt auch wieder zurück auf die Welt und die Welt verbessern oder so ähnlich. Natürlich auch Lieder zum Thema Revolution, Gerechtigkeit, wir verändern die Welt.
Glaubst du an die Kraft der Musik, auch an die gesellschaftsverändernde politische Kraft?
Ja, schon. Also jetzt nicht, dass die Musik die Welt grundsätzlich verbessern kann, aber es gibt genug Menschen, die in der Musik so viel Kraft empfinden und aus der Musik Kraft ziehen, dass es ihnen besser geht. Also damit sind wir schon wieder beim Thema Gundermann. Die Gundermann-Fans, die ich kennengelernt habe, da gibt es viele, der Mann ist jetzt schon seit 1998 tot, die heute noch sagen, diese Musik, diese Texte, das ist für mich eine Art Lebensmittel, ein wunderbares Wort, ein Lebensmittel. Also jetzt nicht im Sinne von essbar, sondern ein Mittel zum Leben, also eine Hilfe zum Leben. Natürlich, das heißt nicht, dass man mit Musik eine Revolution oder irgendeinen Obama oder irgendeinen Putin absetzen kann. Das wird nicht hinhauen. Die wird aber helfen, Leuten Kraft zu geben. Daran glaube ich ganz fest, weil es bei mir so war.
Und sie ist aber auch oft Teil der Protestkultur, wie in dem Song, aber auch heute gibt es ja immer wieder da auch Botschaften.
Es gibt entweder Botschaften, die man, klar, das sind oft ein bisschen vereinfacht, aber es hilft ja auch natürlich trotzdem, klar, natürlich. Es gibt ja auch, ohne politisch zu sein, es gibt ja den Song zur Weltmeisterschaft, was weiß ich, an Tagen wie diesen oder so. Ja, ist jetzt wirklich auch nicht mein Ding oder so, aber es funktioniert ja. Also mal im positiven Sinne, oder es gibt ja auch Leute, die Andrea Berg hören und daraus eine Kraft ziehen oder Alexandra hören.
Und wie ist dein Anspruch, wenn du jetzt diese Protestsongs ins Theaterstück einbaust? Willst du da das Bildungsbürgerpublikum auch nochmal?
Nee, aber ich will Leuten zeigen, dass es Menschen gab, die tatsächlich vollkommen ernsthaft an eine Revolution geglaubt haben. Und das fehlt mir heute. Ich kenne keinen, der daran glaubt oder kaum jemanden. Wie Rio Reiser schon gesagt hat, also wir waren alle überzeugt, dass in den nächsten 10 Jahren die Revolution kommt. Nur die ganz großen Pessimisten haben das nicht geglaubt, die meinten, es dauert 15 Jahre. Also das finde ich ein wunderbares Zitat. Also so. Also ich gehöre einfach zu den Leuten, auch wenn ich jetzt schon wie bald 60 bin oder so, aber ich kann mich damit nicht zufrieden geben, dass die Welt ist, so wie sie ist. Ich halte das nicht aus. Also ich kann keine, komm noch Nachrichten gucken, ich halte das einfach nicht aus. Ich halte weder diese Gewalt aus, die gerade herrscht, ich halte auch, aber auch nicht die Dummheit, die ich täglich in Interviews mit Politikern sehe. Und wenn ich dann so einen vereinfachten Text von Graham Nash, wie ich gerade gesungen habe, dann denke ich mir, es gab mal Leute, die daran geglaubt haben, dass man die Welt verändern kann, indem man einfach nur zusammenhält. So. Das ist alles einfach und plakativ, ich weiß, ich bin nicht doof, aber an diese Kraft glaube ich und ich will die auch haben.
Und woraus ziehst du die oder in welche Richtung würdest du die jetzt am liebsten auch einsetzen oder so? Wo würdest du ansetzen mit Veränderungen?
Ich bin jetzt nicht mehr der Typ, der dauernd auf Demos geht. Ich kann das nicht mehr. Ich habe das ja hundertelang gemacht. Ich war in Göttingen, weiß ich wie lange, im Arbeitskreis gegen Atomenergie, als wir alle noch für die letzten Spinner erklärt wurden. Heute aus anderen Gründen sind wir das nicht mehr, aber was die jetzt nach 40 Jahren verstanden haben, habe ich vor 40 Jahren auch schon gesagt, dass das alles Schwachsinn ist. Was war die Frage?
Naja, wo würdest du ansetzen, wenn du verändern könntest?
Ach ja, viele Dinge. Also ich, ach, es gibt so viele Sachen, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Ist auch nicht unser Kernthema.
Ich fühle mich auch machtlos manchmal. Also was zum Beispiel Autoverkehr betrifft, fühle ich mich machtlos. Also so. Aber zum Beispiel bewussteres Essen oder so, was ich auch schon längere Zeit mache oder so. Eben jetzt nicht das Geflügel aus dem Supermarkt, aus den Tresen da hole, wo ich genau weiß, wie viele Hormone da drin sind. Und mein Schwiegervater ist Tierarzt, der sagt, iss sowas bitte nie. Ja, bitte, der weiß genau, was diesen Viechern da reingeimpft wird und so. Also das ist alles so grausig. Also, aber klar, ich kann der Welt ja auch nicht trauen. Wem traue ich denn noch? Also fürchterlich. Ist vielleicht nicht ganz unser Thema. Ich bin genau. Ja Künstler, ich muss mich mit solchen Dingen beschäftigen. Ja. Ich bin ja nicht weltlich.
Ja, aber auch da, der Link muss immer wieder auch da sein. Schlägt sich an die Stirn. Aber wir machen weiter mit Gundermann. Du hast ja eigentlich selber schon die Überleitung auch gegeben und es steht auch noch ein vierter Song an. Aber vielleicht nochmal kurz zu Gundermann. Seit 98 tot, hast du gesagt. Mhm. Einer, der dich und viele Leute schon lange begleitet. Was zeichnet seine Songs besonders aus?
Ich kenne halt keinen deutschen Liedermacher, der so starke Lieder geschrieben hat. Also ich kenne einfach keinen, in der Masse auch. Also es gibt, ich mag viele, ich bin überhaupt kein Liedermacher-Fan, erstmal sowieso nicht. Als ich mal im Jahre 99, habe ich glaube ich eine Kassette von ihm geschenkt bekommen. Kassette, das kennen junge Leute gar nicht. Da ist so ein kleines Gerät, was man in so ein Gerät reintut, ohne Touchscreen und wo immer ganz viel Bandsalat ist, lag früher immer auf der Autobahn am Rand, am Seitenstreifen. Gut, egal, jedenfalls habe ich damals eine Kassette geschenkt bekommen. Ich habe mir die auch nicht anhören wollen, weil ich auch meine Vorurteile hatte, ein Liedermacher aus Sachsen, der eine Stunde lang zur Gitarre singt, also ich konnte mir kaum was Schlimmeres vorstellen. Ich habe so gedacht, Reinhard May auf Sächsisch, ja. Also das schlimmer geht's nicht, mit allen Vorurteilen der Welt. Irgendwann stand ich im Stau und habe dann im Engelbergtunnel, damals noch der alte, und habe dann diese Kassette reingeworfen und ich dachte, jetzt trifft es mich also wie eine Rakete in den Bauch. Also ich habe das noch nicht erlebt, so krass so. Und ich habe dann diese Lieder, hab dann sofort bei seinem Plattenverlag da angefragt und hab mir alles bestellt, was der hatte. Ich war völlig begeistert, bin's immer noch. Hab nicht geahnt, was ich da für eine Lawine lostrete, als wir dann eine Band gegründet haben im Theater, eine reine Theaterband mit Verwaltungsdirektor, Sekretärin, Schauspielern, Regieassistenten und so weiter. Und dann kam auch die erste Tournee durch die sogenannten neuen Bundesländer. Ich habe nicht geahnt, was ich da lostrete. Also wir hatten in einer Woche, glaube ich, 5 Berichte im Fernsehen über uns. Die Bild-Zeitung war ganz weit vorne mit auch das noch, Schwabe singt Gundermann. Ja, also ich bin nun wirklich kein Schwabe. Aber eine wunderbare Schlagzeile. Es hat mir also mein Weltbild herrlich bestätigt. Also schöner geht's kaum. Also es war unglaublich. Und dann auch das werde ich nie vergessen, unser erstes Konzert im Tränenpalast in Berlin, den gibt's nicht mehr. Das ist war die Übergangsstelle von Ost nach West, deshalb auch Tränenpalast, da wurden die meisten Tränen in Berlin vergossen. Da stand, nach der Pause stand plötzlich neben meinem Mikrofon auf der Bühne in Kreide aufgemalt, auf dem Bühnenboden, Danke Tübingen. Ich habe gefragt, wer war das? Da waren so 2 Mädels vorne in der ersten Reihe, habe mich hinterher mit denen unterhalten und da hat die eine gesagt, ja, ich wollte gar nicht kommen, aber meine Freundin hat mich überredet. Ich habe zur Sicherheit auch Eier und Tomaten mitgebracht. Da habe ich gesagt, du spinnst doch, macht sie ihre Tasche auf, 4 Eier, 4 Tomaten drin, die sie aber nicht geworfen hat. Also wir haben da auch, die hatten das Gefühl, jetzt kommen die Wessis, die Geld-Wessis und nehmen uns noch mit für Kohle unseren Gundermann weg, dass wir da jahrelang gar nichts mit verdient haben oder auch heute noch einen Hungerlohn verdienen. Ja? Also wenn ich am nächsten Tag in der Tonne spiele, verdiene ich das Dreifache. Also es ist immer noch also minimal, weil es einfach nie einkalkuliert war in irgendein Etat. Das war klar, die hatten ihre Vorurteile, genau wie ich meine Vorurteile gegenüber Ostdeutschland hatte. Manche davon sind bestätigt und manche von denen bestimmt auch. Manche sind aber auch komplett über den Haufen geworfen worden. Also sowas von komplett. Bis hin zu Erlebnissen, wo ich dachte, wo ist jetzt überhaupt noch ein Unterschied? Also wenn du so einen Tontechniker im Osten oder einen Bühnentechniker im Osten erlebst, der sieht genauso aus wie der Klischee-Ton- und Bühnentechniker im Westen. Hat ein schwarzes T-Shirt, hat lange Haare oder einen Zopf und hat eine Tätowierung irgendwo hinten links. Ja, also kein Unterschied. Ja, herrlich. Es macht auch Spaß. Ne? Also ich habe natürlich auch Glück gehabt, dadurch, dass ich da im Osten Konzerte gegeben habe, habe ich natürlich auch, glaube ich, die tolle Welt des Ostens erlebt, also oder Teil der tollen Welt. Habe auch den größten Fauxpas meines Lebens gemacht, auch. Wir hatten ein Konzert in Annaberg-Buchholz, das ist am Arsch der Welt, das ist irgendwo im Erzgebirge oder so. Das Konzert fing erst um 21 Uhr an, weil die haben alle so lange Anreisewege, bis sie da überhaupt hinkommen, ja, also... Dann hat es geschneit, wie Teufel. Das haben wir erst um 9:30 oder noch später angefangen. Und dann war es irgendwie 10:30 und ich gehe raus und frage, sie sollten noch eine vierte Zugabe spielen. Also ich sage, Leute, es ist kurz nach 9:30. Wollt ihr wirklich noch eine vierte Zugabe? Müsst ihr morgen nicht zur Arbeit? Sollte ein Scherz sein. Der ganze Saal schüttelt den Kopf. Ich habe nicht gewusst, dass sie damals 36% Arbeitslosigkeit hatten. Es war überhaupt kein Witz, ja. Es war, sollte ein Witz sein, ging sowas von nach hinten los. Nein, die hatten keine Arbeit, die hatten Zeit. Auch um 10:45 noch. Wahnsinn. Also, ja. Heute erzähle ich den Witz gerne mal auf der Bühne und inzwischen lachen sie alle drüber. Und damals habe ich mich geschämt ohne Ende.
Wir sind kurz vor dem Ende, aber wagen trotzdem noch einen Blick nach vorne. Du hast gesagt, du hast gerade jetzt wieder eher ein Projekt mit Improvisationscharakter, mit mehr Freiheit als die Oper zumindest?
Ich schreibe gerade, bin noch dabei und am 7. Januar fange ich an zu proben. Ich mache eine musikalische Bearbeitung eines Kinderbuches von Paul Maar. Ich halte das mal in die Kamera. Es heißt In einem tiefen, dunklen Wald und ist eine wunderbare Märchenparodie, die ich sehr lustig finde, mit Königen und mit Prinzessinnen, die strohdoof sind und mit Monstern und Untieren und Drachen, die Feuer spucken. Und Paul Maar, der ist der Autor des Sams, kennt man glaube ich eher von ihm. Ich kenne ihn auch persönlich ganz gut, ich habe schon mit ihm ein paar Mal zusammengearbeitet, ist ein sehr netter älterer Herr. Und wenn ich sage älterer Herr, ist er wirklich noch älter als ich, dessen Art und Weise zu schreiben ich einfach sehr gerne leihen mag. Und es ist mein Vergnügen und auch eine hohe Ehre und auch eine schwierige Aufgabe, aus dem, was er ziemlich perfekt hier im Buch geschrieben hat, ein Theaterstück zu machen. Bin aber auf einem guten Weg, wie ich finde. Und ja, das habe Premiere Ende Februar im kleinen LTT, im jungen LTT. Das ist mein nächstes Projekt, da mache ich Regie und spiele auch mit.
Das sind ja schöne Aussichten.
Das ist schön gesagt.
Ja, wir freuen uns drauf, immer wieder von dir zu hören. Einmal im Jahr mindestens bist du hier bei uns. Hoffe ich,
stimmt,
das halten wir auch weiterhin so.
Guter Schnitt, ne?
Mhm.
Wir machen so lange weiter, bis einer von uns beiden tot ist und dann musst du halt ohne mich weitermachen.
Ja. Kann auch ich sein. Danke, Heiner Konczak. Alles Gute
gerne
für die weiteren Projekte.
Danke.
Schöne Weihnachtszeit und so, guten Rutsch und so weiter. Na, das war's Lokalmagazin live am Freitagvormittag.